SWR Aktuell Wirtschaft mit Uwe Bettendorf.
Der Frauenanteil in den Vorständen börsennotierter Unternehmen in Deutschland ist zuletzt von gut 14% auf 17% gestiegen. Das ist zwar immer noch nicht wahnsinnig viel, dennoch zeigt der Trend klar nach oben. Zwischen September 2022 und März dieses Jahres haben Frauen jeden zweiten Vorstandsposten bekommen, der neu besetzt werden musste. Das hat eine Auswertung der Allbright-Stiftung ergeben. Wiebke Ankersen ist Geschäftsführerin der gemeinnützigen Stiftung. Frau Ankersen, worauf ist diese durchaus bemerkenswerte Dynamik zurückzuführen?
Wir haben das Thema stärker in der Öffentlichkeit gehabt. Da ist unheimlich viel passiert, so in den letzten 5 Jahren, würde ich sagen. Wir haben ein stärkeres Bewusstsein in der Öffentlichkeit dafür, dass da was nicht stimmt, wenn da immer nur Männer an der Spitze landen in den Unternehmen. Und der Druck ist stark gestiegen. Das heißt, die Unternehmen wollen jetzt tatsächlich die Frauen an der Spitze haben, auch ein Stück weit, um aus der Schusslinie zu kommen. Und deshalb versuchen sie auch, Frauen zu bekommen. Und die Konkurrenz um diese weiblichen Top-Führungskräfte ist stark gestiegen, das sehen wir.
Seit vergangenem Jahr müssen börsennotierte Unternehmen laut Gesetz ja mindestens eine Frau im Vorstand haben. Hat auch das dazu beigetragen, dass die Unternehmen sich mehr Mühe geben, wenn es darum geht, Vorstandsposten mit Frauen zu besetzen?
Ja, die Diskussion, die rund um diese Gesetzgebung geführt worden ist, hat mit Sicherheit dazu geführt, den Fokus noch stärker auf die Vielfalt in den Vorständen zu lenken. Das hat ganz bestimmt zur Bewusstseinsbildung mit beigetragen, ja.
Wie finden die Unternehmen denn die Top-Frauen, die für solche Vorstandsposten geeignet sind?
Ja, das ist ganz interessant. Das sieht etwas anders aus als der Weg für die Männer, die in die Vorstände kommen. Männer werden überwiegend intern befördert. Frauen werden vom Headhunter von außen geholt eher. Das heißt, da haben die Unternehmen ganz offensichtlich noch ein Problem damit, das Potenzial von Frauen genauso zu erkennen wie das Potenzial der Männer in ihrem eigenen Unternehmen. Da brauchen sie offensichtlich noch sowas wie Nachhilfe von außen, nämlich von den Headhuntern, die ihnen dann jemanden präsentieren aus einem anderen Unternehmen und sagen, die hat das Zeug, wir sehen da das Potenzial, die ist gut. Und genau das fehlt ihnen bei einem Blick auf die Frauen in den eigenen Reihen offensichtlich noch so ein bisschen.
Wenn die weiblichen Vorstände in der Regel von extern, zum Teil sogar aus dem Ausland kommen, ist das dann auch ein Armutszeugnis für die, ich sage jetzt mal, eigene Nachwuchsarbeit?
Ich glaube, das kann man genauso formulieren. Da ist jedenfalls viel Luft nach oben, wenn man sagen kann, dass Frauen dann Karriere machen, wenn sie wechseln und eben nicht im eigenen Unternehmen. Da können die Unternehmen noch im Talentmanagement wesentlich professioneller werden und auch in die Nachfolgeplanung mehr investieren. Das heißt, gucken, wenn jemand seinen Posten verlässt an der Unternehmensspitze, wer könnte denn nachfolgen aus den eigenen Reihen und den systematisch darauf vorbereiten und aufbauen, dann sind die Chancen, dass eine Frau zum Zuge kommt, viel größer.
Das Weltwirtschaftsforum WEF stellt Deutschland beim Thema Gleichstellung der Geschlechter heute ein ganz gutes Zeugnis aus. Deutschland ist im internationalen Vergleich um 4 Plätze nach oben geklettert und schneidet vor allem in den Bereichen politische Teilhabe und Gesundheit besser ab. In der Kategorie wirtschaftliche Teilhabe und Chancen von Frauen ging es dagegen um 13 Plätze runter. Ist auch das ein Beleg dafür, dass noch einiges zu tun ist?
Ja, tatsächlich. Also die Entwicklung in den Unternehmen geht in Deutschland wirklich schleppend im internationalen Vergleich. Andere Länder wie die USA, Großbritannien, die skandinavischen Länder, aber auch Frankreich sind da viel weiter als Deutschland. Wir sprechen ja von 17% Frauen in den Vorständen der Börsenunternehmen, also MDAX, SDAX, DAX. Das ist im internationalen Vergleich wahnsinnig niedrig und so wird sich auch diese Einstufung ergeben haben. Da hat Deutschland wahnsinnig viel aufzuholen.
Was meinen Sie, wie lange wird es denn dauern, bis wir eine Parität haben bei der Besetzung von Vorstandsposten zwischen Männern und Frauen?
Das wird noch eine Weile dauern. Voraussetzung, dass wir da mal hinkommen, ist natürlich, dass nicht nur bei den externen Rekrutierungen Parität herrscht, so wie wir es jetzt im halben Jahr in unserer Studie sehen konnten, sondern auch bei den internen, dass man da auch 50-50 in die Vorstände befördern kann. Das ist sicherlich die Voraussetzung dafür. Und dann bin ich ganz zuversichtlich, weil wir ja sehen, da hat eine Dynamik eingesetzt. Wenn wir die weiter betreiben, dann werden wir hoffentlich in 10 Jahren darauf zurückblicken, wie es heute ausgesehen hat und den Kopf schütteln, wie es so lange so bleiben konnte überhaupt.
Der Anteil der Frauen in den Vorständen börsennotierter Unternehmen nimmt zu. Deutschland hat aber immer noch Nachholbedarf, sagt Wiebke Ankersen von der Allbright-Stiftung. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Wenn das IFO-Institut einen Vergleich zur Fußballnationalmannschaft zieht, dann ist das kein gutes Zeichen für die deutsche Wirtschaft. Es läuft nicht rund, so lautet denn auch die Botschaft der heute veröffentlichten Sommerprognose. Die Wirtschaftsforscher haben ihre Erwartungen runtergeschraubt und rechnen in diesem Jahr mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,4%. Anja Dobrodinsky berichtet.
Der Grund? Die erwartete milde Winterrezession war gar nicht so mild. Die Wirtschaftsleistung schrumpfte im Winter um knapp 1%. IFO-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser vergleicht das mit anderen europäischen Ländern.
Dann sind wir ganz klar das Schlusslicht. Diese minus 0,9% hatten wir sonst eigentlich nur in Ungarn. Ein zweites Minus gab es noch in Tschechien. Alle anderen Länder, die wir uns angucken, hatten mindestens eben ein Plus.
Obwohl es immer weniger Lieferengpässe auf der Welt gibt, obwohl im Winter weniger Beschäftigte krank waren als in den Vorjahren und obwohl die Energiepreise wieder gesunken sind, geht es hierzulande mit der Wirtschaft noch nicht wieder bergauf. Das liegt daran, dass weniger investiert und gekauft wird. Die Verbraucher haben sich vor allem beim Konsum von Waren eingeschränkt. Schuld ist immer noch die Inflation. Sie wird in diesem Jahr wohl 5,8% betragen und sinkt nur langsam. Bei den Dienstleistungen hingegen sind die Verbraucher trotz Inflation großzügiger.
Das dürfte wahrscheinlich eine Spätfolge der Corona-Krise sein, denn nach Jahren des Verzichts beim Konsum von Dienstleistungen scheint in diesem Bereich zum einen der Aufholbedarf groß, aber auch die Bereitschaft zu Einschränkungen gering zu sein.
Warum musste das IFO-Institut nun seine Prognose korrigieren? Zum einen wegen der Konjunktur in der Baubranche.
Die wird sich jetzt nach unserer Einschätzung im gesamten Prognosezeitraum abkühlen. Der Anstieg der Baupreise, der hält nach wie vor an und gleichzeitig werden aber die Kreditzinsen hoch bleiben.
Deshalb wird die Nachfrage nach Bauleistungen weiter zurückgehen. In den vergangenen Monaten gab es schon viele Stornierungen. Den zweiten Grund für die Korrektur verrät ein Blick auf die Industrie. Die hat ihre Produktion zwar ein wenig ausweiten können, das liegt aber vor allem an den vielen Aufträgen, die sich angestaut haben. Und das gilt auch nicht für alle Bereiche, erklärt Timo Wollmershäuser vom IFO-Institut.
Wir hatten eigentlich erwartet, dass mit dem Absinken der Energiepreise auf das Vorkriegsniveau, was wir ja jetzt mittlerweile haben, zumindest Teile der energieintensiven Produktion wieder zurückgeholt werden. Das hat sich bisher nicht gezeigt.
In der Chemieindustrie zum Beispiel wird nach wie vor ein Viertel weniger produziert als noch 2021. Für 2024 erwarten die Forscher des IFO-Instituts dann ein Plus bei der Wirtschaftsleistung von 1,5%. Die Inflation soll auf gut 2% sinken.
Anja Dobrodinsky berichtete. Ein Jahr nach dem Verkauf an einen chinesischen Investor ist der Automobilzulieferer Allgeier in die Insolvenz gerutscht. Das Unternehmen aus Uingen hat beim Amtsgericht Göppingen einen entsprechenden Antrag gestellt. Allgeier beliefert Autobauer mit Blechteilen, ist aber auch beim Werkzeugbau und in der Verfahrenstechnik aktiv.
Der Zulieferer galt schon seit Jahren als Sanierungsfall. Während der Corona-Pandemie strukturierte Allgeier das eigene Unternehmen um und konnte zunächst wieder einen Betriebsgewinn vermelden. Der Einstieg der chinesischen Westron-Gruppe im vergangenen Jahr sollte zudem die finanzielle Stabilität des Unternehmens sicherstellen. Bereits Ende des vergangenen Jahres räumte der Automobilzulieferer aber ein, dass er seine Umsatzerwartungen verfehlt habe. Allgeier beschäftigt nach eigenen Angaben rund 1.800 Mitarbeiter. Nach Informationen der Südwestpresse wurde die Belegschaft in einer Betriebsversammlung über die neue Situation informiert. Allgeier selbst war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Das Unternehmen ist auch deshalb bekannt, weil es bis zum Verkauf von knapp 90% der Anteile an Westron, der Familie des ehemaligen Arbeitgeberpräsidenten Dieter Hund, gehörte. Allgeier beliefert unter anderem den Stuttgarter Autobauer Porsche, der Auswirkungen auf die Lieferketten nach der Insolvenz gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters nicht ausschließen wollte. Alexander Winkler, SWR Wirtschaftsredaktion.
Auch beim Technologiekonzern Bosch machen sich die Beschäftigten Sorgen um ihre Zukunft. Hintergrund ist der Transformationsprozess in der Autobranche, der zu Einschnitten führen könnte. Sie fordern Sicherheiten, deshalb hat der Gesamtbetriebsrat heute 20.000 Postkarten von Mitarbeitern der Autosparte an die Geschäftsleitung übergeben. SWR Wirtschaftsredakteur Christoph Geismayer berichtet.
Mit der Aktion bei Bosch in Gerlingen macht der Gesamtbetriebsrat der Autosparte Druck. Seit Monaten laufen Verhandlungen zur Zukunft der deutschen Bosch-Standorte, die für die Autoindustrie produzieren. Jetzt, so die Arbeitnehmervertreter, beginne die heiße Phase in den Gesprächen mit der Geschäftsleitung. Wichtigster Punkt, der noch offen ist, der Gesamtbetriebsrat will einen Zukunftstarifvertrag vereinbaren. Denn die Mitarbeiter in den Bosch-Werken, die für die Autoindustrie fertigen, fürchten einen Stellenabbau. Unter anderem, weil neue Produkte an Standorten außerhalb Deutschlands produziert werden. Ein Zukunftstarifvertrag soll den Mitarbeitern Sicherheit geben. Damit sollen für die einzelnen deutschen Bosch-Standorte Investitionen und Arbeitsumfänge für viele Jahre vereinbart und festgeschrieben werden, um dort die Beschäftigung zu sichern. Bis Ende des Monats soll eine Einigung stehen. So haben das Bosch-Gesamtbetriebsrat und die Geschäftsleitung der Autosparte vereinbart.
Der amerikanische Notenbankchef Powell hat eine weitere Straffung der Geldpolitik signalisiert. Es sei noch ein langer Weg bis zur angepeilten Inflationsrate von 2%, erklärte der Fed-Chef bei einer Anhörung im US-Kongress laut einem vorab veröffentlichten Redemanuskript. Die Fed hatte nach 10 Zinserhöhungen in Folge zuletzt eine Pause eingelegt und den Leitzins bei einer Spanne von 5 bis 5,25% belassen. Finanzexperten rechnen mit einer weiteren Zinserhöhung im Juli. Volkswagen steht vor dem größten Umbau seit vielen Jahren. Auf einem Investorentag in Hockenheim hat Konzernchef Blume seine neue Strategie vorgestellt. Demnach will VW in den kommenden Jahren den Aufwand für Sachinvestitionen sowie die Ausgaben für Forschung und Entwicklung spürbar senken. Schwach ausgelastete Werke sollen effektiver aufgestellt werden und für verschiedene Marken des Konzerns gleichzeitig fertigen. Bis 2027 will VW den Umsatz jährlich um 5 bis 7% steigern. An der Börse, da hat sich heute nicht viel getan. Aktien aus der Chemiebranche stehen immer noch auf den Verkaufslisten der Anleger.
Nach der Gewinnwarnung des Spezialchemiekonzerns Lanxess leidet immer noch fast die gesamte Chemiebranche unter schlechten Kursen. So verlieren auch die Aktien von Wacker Chemie und BASF an Wert. Schwerfällig bewegte sich auch der deutsche Aktienindex. Auf die Laune am Parkett drückten neue Aussagen von Jerome Powell, dem Chef der US-Notenbank Fed. Powell stellt weitere Zinserhöhungen in den USA in diesem Jahr in Aussicht. Auch die großen Indizes an der Wall Street wanderten daraufhin ins Minus. Papiere des Sportausrüsters Adidas führten den DAX dagegen an, mit über 4% plus. Das liegt an einer Kaufempfehlung aus dem Hause UBS. Der DAX geht zum dritten Mal in Folge mit Verlusten aus dem Handel. Am Ende stehen 16.023 Punkte an der Tafel, 0,5% schwächer als gestern. Nicolas Buschlüter, ARD Börsenstudio Frankfurt.